Landau Media. Herzlich willkommen zu Medienrot, dem Podcast rund um PR, Kommunikation und Medien. Ich bin Nicole Storch und heute geht es um die Frage, wie Kommunikation in Zeiten von Reizüberflutung überhaupt noch Aufmerksamkeit bekommt. Mein Gast ist Raphael Brinkert. Er ist einer der bekanntesten Kommunikations- und Marketingstrategen Deutschlands, hat das Sportmarketing hierzulande maßgeblich mitgeprägt und arbeitet heute mit Unternehmen, Verbänden und gesellschaftlichen Akteuren an großen Kampagnen. Wir sprechen aus aktuellem Anlass über die Fußball-WM als Kommunikationsphänomen, über die aktuelle Panini-Kampagne, der größte Kader aller Zeiten und vor allem darüber, was Unternehmen daraus für ihre eigene Kommunikation lernen können. Herzlich willkommen, Raphael. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Wer dich nicht kennt, magst du dich mal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum überhaupt?
Also ich bin Raphael Brinkert, komme gebürtig aus NRW, aus Haltern am See und bin seit 25 Jahren in der Kommunikationsbranche, 10 Jahre Scholz & Friends, 8 Jahre Jung-Format. Und mit 18 soll man ja was Eigenes machen und darf jetzt die Agentur Brinkert Lück mit einem herausragenden Freund und Partner Dennis Lück in der Schweiz führen. Und tolle Marken von DFB, DOSB über Panini, aber auch im Bereich Politik für die UN, SPD, IGBCE oder andere Themen irgendwie arbeiten oder in der Vergangenheit sowas wie Adidas, Sixt, Coca-Cola, also das, was man in 25 Jahren dann wahrscheinlich auch macht.
Alles große Namen. Raphael, die Fußball-WM bündelt ja wie kaum ein anderes Ereignis weltweit Aufmerksamkeit. Was macht sie denn aus deiner Sicht so einzigartig als Kommunikationsplattform?
Na, sie ist, glaube ich, ein globaler Ausnahmezustand mit Ball. Ne? Also es gibt eine globale Vorfreude auf dieses Turnier. Es gibt Hoffnungen, es gibt Erwartungen, es gibt Emotionen. Es gibt auf Unternehmensseite natürlich dann auch verbunden oftmals irgendwie die Hoffnung nach Verkaufserlösen. Auf Verbands- und auf Sportseite die Hoffnung nach einem großen Triumph. Ja, in Deutschland sind wir, glaube ich, auch in einer Situation, wo einer der wichtigsten Politiker unseres Landes in den nächsten 6-8 Wochen vielleicht auch Julian Nagelsmann sein wird. Oder wenn er nämlich irgendwie mit der Trophäe nach Hause kommen sollte, wieder erwarten, dann haben wir doch irgendwie wieder dieses Wir-sind-wieder-wer-Gefühl. Und deswegen wäre es natürlich toll, wenn der DFB, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft möglichst lange im Turnier bleibt, möglichst erfolgreich spielt. Ich glaube, das würde unserem Land sehr, sehr gut tun. Und deswegen, da merkt man schon, das ist nicht nur 90 Minuten mit Ball und 22 Spieler, sondern es ist ein kollektiver Ausnahmezustand. Es ist ein Gefühl des Zusammenhalts, der Zukunft, der Zuversicht. Von daher ist es sehr, sehr viel mehr als nur Fußball.
Hat sich denn die Bedeutung der Fußball-WM aus Markensicht, aus deiner Sicht, in den letzten Jahren verändert?
Na, wir sehen die große Sehnsucht nach kollektiven Ereignissen. Ne? Also damals oder seit vielen Jahren sagt man eigentlich irgendwie, Länderspiele sind das letzte Lagerfeuer der Nation. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut, diese Formulierung. Und wir sehen auch in einer Zeit, die ja immer fragmentierter wird, wo immer mehr Marken, Player, Athleten um Aufmerksamkeit ringen, dass so globale Plattformen wie eine Fußball-Weltmeisterschaft da ein herausragendes und über alles strahlendes Ereignis sind. Und das beginnt damit, dass wir auch nach der Corona-Pandemie ja so eine Sehnsucht nach Kollektivität haben, so eine Sehnsucht auch nach Live-Events. Das heißt, während das lineare TV und dergleichen, während das gerade verliert, während das langsam stirbt, sehen wir Live-Events, sehen wir Sport-Events oder auch Musik und Kultur trifft es ebenso als praktisch Boom-Regionen, Boom-Faktoren. Und da ist die FIFA-WM praktisch eines der Premium-Produkte.
Du hast es gerade schon angedeutet, wir leben in einer sehr fragmentierten Zeit. Wir sind einer Reizüberflutung nahezu überall ausgesetzt. Was bedeutet denn in solchen Zeiten überhaupt noch Aufmerksamkeit?
Auch Marken ringen natürlich um Aufmerksamkeit. Ne? Also früher hat man irgendwie im TV-Werbeblock möglichst viel penetrant geworben, um ein Markenimage zu kreieren. Heute kann das gleiche Image aber über Social Media, über einen Shitstorm auch torpediert werden. Das heißt, alles kann jederzeit passieren. Marken müssen längst über viele Kanäle irgendwie auch kommunizieren, im Digitalen genauso wie im Analogen. Und es gibt irgendwie das Bedürfnis nach Relevanz. Und da ist die Frage, wie können Marken irgendwie an Relevanz gewinnen? Wie können sie ihren Beitrag dafür leisten, dass möglicherweise ein Zuschauer eine gute Zeit hat? Und wie können sie selbstverständlicher Teil der Handlung werden?
Was machen denn Marken bei Sportsponsorings aus deiner Sicht häufig falsch?
Na, historisch gesehen war es der Logoaufkleber, ne? Das war einfach nur, dass man gesagt hat, okay, Man macht ein Brustsponsoring, Ärmelsponsoring, dann kam später dazu. Aber das ist eigentlich nur, man kauft ein Recht, aber aktiviert es nicht genug. Mehr denn je geht es um die Aktivierung. Wir haben zum Beispiel vor wenigen Wochen, es ging eigentlich viral durchs Netz und jeder konnte mitmachen, diese Lego-Kampagne gesehen, dass man den WM-Pokal selber bauen konnte. Und dann gab es einen Spot mit Ronaldo, mit Messi und Co., also mit den großen Playern der WM. Und dann konnte man das über Social-Media-Plattformen selber sich in diese Videos reinschneiden oder konnte es selber mitmachen. Das ist ein riesiger Viralerfolg. Da sieht man, das war so, ja, praktisch schon nativer Fit, ne? Lego sammeln zum einen, der WM-Pokal auf anderen, dann porträtiert von den großen Stars dieser WM, die ich selbst als kleine Lego-Figur dann noch gesehen habe. Da war es natürlich einfach, oder bei Getränken und so weiter, es ist auch, dass es einen klaren nativen Fit gibt. Andere Marken aber, ja, versuchen das so ein bisschen über die Bande zu spielen und sind dann eher, wirken dann oftmals bemüht, aber werden nicht richtig akzeptiert. Das heißt, man kauft ein Recht, das ist das eine, aber wie aktiviert man es? Wie kann man auch begeistern bei Fans und so weiter? Das ist die große Herausforderung, der sich alle dann stellen. Natürlich in einem Konkurrenzwettbewerb, wo ich sag jetzt mal, das nächste TikTok-Video nur ein Swipe entfernt ist. Und das ist dann keine Marke, sondern ist möglicherweise noch viel, viel unterhaltsamer, weil es irgendwie ein Creator nur sich einen Spaß erlaubt über Dritte oder dergleichen.
Du hast es gerade schon angedeutet, es sind ja viele, viele Budgets im Spiel rund um so ein Großereignis. Warum sind es dann trotzdem nur so wenige Kampagnen, die hängen bleiben? Du hast gerade Lego gesagt und tatsächlich, ich klemme die Steine selber nicht, aber ja, von diesen WM-Sets sind hier auch welche eingezogen zu Hause.
Total nachvollziehbar. Es bleiben natürlich die globalen Produktionen hängen, wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, dass Nike und Adidas sich in der Anzahl der Testimonials noch überbieten und versuchen, um diese, ja, unfassbar vielen Testimonials in der Geschichte zu erzählen. Mittlerweile ist es auch so, dass Sport oder auch Sportkleidung, auch dort sehen wir eine unfassbare Nostalgiewelle, das Teil der Fashion-Kultur war. Also ein Fußballtrikot wird Fashion-Bestandteil. Und so hat es zum Beispiel Adidas dieses Jahr herausragend gemacht mit der 94er Retro-Kollektion oder mit anderen Retro-Kollektionen, die sie rausgebracht haben. Und da sind dann auch sehr, sehr viele Kollaborationen finden statt. Also der Fußball versucht nicht nur in seinem Nukleus zu wirken, in seiner Zielgruppe zu wirken, sondern längst auch in den ganz normalen Alltag der Menschen Einzug zu halten. Das heißt, Kunst, Kultur, Sport wird zu einem großen Party. Ne? Wir sehen jetzt, Shakira hat das WM-Eröffnungslied gespielt, also die Halbzeitpausen werden wichtiger. Die Trinkpausen sind auch Werbepausen in vielen, vielen Ländern, in Deutschland im Öffentlich-Rechtlichen nicht, weil die Spiele nach 20 Uhr stattfinden, aber in vielen, vielen anderen Ländern schon. Also sehr, sehr viel, was passiert und immer herausfordernd für Marken da hervorzustechen. Das heißt, sehr globale Kampagnen bleiben hängen und dann gibt es aber auch immer mehr smarte Kooperationen. Also dass Heineken jetzt mit Heinz Ketchup eine Kooperation hat, ne? Wo irgendwie im Sixpacks dann auf einmal eine Flasche Heinz drin ist. Das finde ich mal lustig. Das ist mal neu gedacht. Und ich glaube, darum geht es. Andere Kampagnen finde ich, wie gesagt, teilweise sehr langweilig, weil der Unterhaltungswert fehlt, der Mut fehlt und weil man sich irgendwie das Recht erkauft hat, aber sich nicht die Mühe in der Aktivierung immer macht.
Bevor wir speziell auf eine Kampagne noch eingehen, wenn heute ein Unternehmen ein großes Sportsponsoring plant. Worauf sollte der strategische Fokus liegen?
Na, erstmal würde ich überlegen, welche Sportart passt zu mir als Unternehmen natürlich. Also welchen Markenfit hat man da zu den Zielgruppen, die man ansprechen möchte. Und ich würde von Anfang an auch über eine Geschichte nachdenken. Also was ist die Geschichte? Was ist mein Mehrwert als Marke? Wie kann ich Bestandteil der Unterhaltung werden, auch der Zielgruppen, wenn ich in dieses Sportsponsoring reingehe? Also Mercedes hatte, glaube ich, vor 30 Jahren eine tolle Idee, hat im Netz den Mercedes-Stern gemacht und war dann im Tennis sehr, sehr prominent zugegen. Das ist halt ein intelligenter Logoaufkleber, wenn man so will, gewesen. Aber jetzt muss man auch gucken, dass man mehr bringt als nur den Logoaufkleber, sondern dass man dieses Recht aktiviert, weil globale Marken haben kein Bekanntheitsproblem. Sie haben ein, ja, Akzeptanzproblem. Sie haben vielleicht auch ein, war mal bei Coca-Cola, da hieß es immer, more people should drink more often more Coca-Cola. Also wie gelingt es immer mehr Menschen davon zu überzeugen, doch wieder zu einer Coca-Cola zu greifen und nicht zu einem anderen Produkt. So, und da muss man Geschichten erzählen. Deswegen, die erfolgreichsten Sportmarken sind Geschichtenerzähler.
Apropos Geschichte, lass uns zur Geschichte kommen. Der größte Kader aller Zeiten. Die Kampagne habt ihr für Panini umgesetzt. Die Kampagne war sehr sichtbar im doppelten Wortsinne sozusagen. Wie ist die Idee entstanden?
Na, das war eine der Fragestellungen, wie kann man das eigentlich Recht von Panini nochmal aktivieren? Also wir haben auch Spots mit den Nationalspielern, wo es um Kabinengespräche gibt. Also wir dürfen Panini netterweise, was ein fantastischer Kunde natürlich ist, ne? Also als kleiner Junge schon 1986 Panini gesammelt und jetzt dafür arbeiten zu dürfen, ist eine große Ehre. Und es ist die größte WM aller Zeiten. Folglich gibt es auch den größten Kader aller Zeiten, nämlich in diesem Panini-Heft. Und da haben wir gesagt, wie können wir das eigentlich einfach übersetzen, indem wir Guerilla-Plakatierungen im öffentlichen Raum machen, wo wir die größten Aufkleber aller Zeiten machen. Das heißt, wir ziehen die Panini-Sticker groß und machen daraus praktisch Plakatierungen, die eher auch Teil der Unterhaltung werden und Teil der Selbstverständlichkeit haben und nicht die Penetration einer klassischen Werbung haben, was durch Wiederholung stattfindet, sondern eher durch ein Schmunzeln, dass irgendwie Zielgruppen das sehen, dass Sammler das spannend finden und dann möglicherweise Tüten kaufen. Und Panini ist derzeit in Deutschland nahezu ausverkauft. Also jeden Tag werden in Modena 84 Millionen Sticker produziert. Es ist, glaube ich, ein Riesenerfolg. Hat damit auch zu tun über die angesprochene Nostalgiewelle, also diese Sammelleidenschaft, und macht uns allen sehr, sehr viel Spaß.
Du hast es gerade schon angedeutet, du hast gesammelt früher, ich habe gesammelt früher. Also ich glaube, ich kenne keinen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der nicht Panini-Sticker gesammelt hat, und natürlich gerade zu Fußball-Großereignissen und wehe, da fehlte ein Sticker und den hat man dann versucht, sich zu ertauschen auf dem Schulhof und solche Sachen. Dieser ganze emotionale Faktor und die Nostalgie, die spielen da natürlich auf jeden Fall mit rein. Aber diese Faktoren, lassen die sich wirklich ganz gezielt aktivieren und einsetzen in so einer Kampagne?
Also was bei Panini betreffend entspricht, auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch bei meinen Kids irgendwie, die sind 14 oder so. Auch dort ist auf dem Schulhof passiert genau das Gleiche. Das heißt nur jetzt Ditchen statt irgendwie Schnibbeln oder dergleichen. Also es passiert genau das Gleiche mit dem Produkt. Und das ist ja auch irgendwie nicht so ein einfaches Produktkontakt, sondern das ist so, Panini gehört zur WM wie der Anpfiff, wie die Hymnen, wie die Diskussion um vielleicht eine Bundestrainerentscheidung. So, und das ist natürlich ein Sammelalbum und es ist ein sozialer Code. So jeder kennt das Gefühl des Tauschen, die Doppelten haben das Kleben, was natürlich enorm zugenommen hat, dass es auch mittlerweile Cards gibt, dass es Special Cards gibt, also die dann auch einen höheren Wert erzielen. Also bei uns ein Mitarbeiter hat dann gesagt, dass den Einsticker, der hat ja jetzt irgendwie bei eBay für 40 Euro gehandelt wird, ne? Also das ist für mich dann auch eine neue Lernerfahrung, aber so ist mittlerweile die Situation.
Wie messt ihr denn den Erfolg einer solchen Kampagne?
Na, das eine ist natürlich Social Media Reichweiten, ganz klar, also KPIs, das zugrunde liegt, Social Media Reichweiten, Aktivierungsmöglichkeiten, dann auch die Anzahl der Kommentare, wie fallen sie aus, positiv oder negativ, und dann, und ich bin ein ganz großer Freund auch von harten Zahlen, Verkaufszahlen. Bei Panini hat alles einen Zweck, nämlich, dass die Leute Spaß haben, die Tauschbörsen nachgefragt werden und funktionieren. Also wir haben super viele Plakate für Tauschbörsen auch in Deutschland und Österreich gemacht, aber am Ende muss Panini auch Aufkleber verkaufen.
Lass uns von diesem emotionalen, schönen Thema mal zu einer ernsteren Geschichte kommen. Es gab und gibt viel Diskussion und Redebedarf rund um diese Weltmeisterschaft mit politischen Hintergründen. Es gab Proteste rund um den Eröffnungstag. Und Marken stehen ja heutzutage extrem unter Druck, Haltung zeigen zu müssen. Wie siehst du denn dieses Spannungsfeld zwischen Purpose und Unterhaltung?
Ja, es ist definitiv ein Spannungsfeld. Also viele Marken tun so, als müssten Haltung und Unterhaltung Gegenspieler sein. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch dort, wenn es aus dem Produkt herauskommt, dann ist es überzeugend. Ich möchte aber auch nicht sehen, und das war vor 2-3 Jahren auch bei uns bei der Fußball-Europameisterschaft noch, dass global tätig Marken dann in Deutschland mit Regenbogenflagge agieren, aber in Ungarn sie schon weglassen. Also, und das ist das Schädlichste, was eigentlich dem Haltungsmarketing oder auch der eigentlichen Haltung, die dann jeder möglicherweise hat, auch das passieren kann, nämlich dass Haltung oder zu einem lokal ausgesteuerten Promotion-Instrument wird. Dann hat es nämlich gar nichts mit Enthaltung zu tun, sondern dann ist es nur Mittel zum Zweck, sich anzubieten. Und ich glaube, dass wir jetzt so ein bisschen davon weg sind, dass es natürlich Diskussionen um jedes große Ereignis gibt. Das betrifft ein Olympiareferendum genauso wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt Diskussionen, die jetzt aktuell natürlich sind mit dem somalischen Schiedsrichter, der nicht einreisen durfte, weil ihm eine Nähe zu einer Terrormiliz unterstellt worden ist. Ich kenne da jetzt keine Details. Ich fand die Antwort der UEFA nur herausragend, die gesagt haben, sie laden den Schiedsrichter ein, das Spiel, den europäischen Supercup zwischen dem Champions League-Gewinner und dem Europa League-Gewinner zu pfeifen. Also eine wunderbare eigentlich Antwort darauf. Aber die Fußball-WM findet auch nicht in einem autarken Raum statt, sondern in einem hochpolitischen, globalen Zustand multipler Krisen, Kriege und Herausforderungen. Und ich glaube, wenn man aktuell sieht, hat man so 65 Krisen und Kriege, gerade wenn man Bürgerkriege oder dergleichen mitzählt, in der Welt. Das heißt, nein, es ist keine heile Welt. Und diese WM ist auch nicht auf einem anderen Planeten, sondern sie muss sich dem aussetzen. Sie muss sich damit umgehen. In Mexiko und Kanada ist es möglicherweise anders als in den Restriktionen als in den USA. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ich glaube, wir tun gut daraus, auch aus der Vergangenheit zu lernen, dass die deutsche Nationalmannschaft sich auf den Fußball konzentriert und dass Politik und Sportfunktionäre vorher genau diese Themen abräumen.
Wann wird es denn zum Risiko, Haltung zu zeigen?
Immer. Also Haltung zu zeigen ist immer mit Risiko verbunden, ist immer mit Mut verbunden, weil es natürlich auch immer eine Gegenseite gibt. So, und das sehen Politiker in der Kleinstadt, die dann gegen rechts irgendwie aufrufen und möglicherweise dann beschmierte Türen haben, oder wie ein toller Kollege der SPD, der dann im Wahlkampf irgendwie verprügelt worden ist. Das ist leider auch eine Schattenseite der Politisierung unseres Alltags. Ich glaube, wir als Medienschaffende können uns aber überlegen, ob wir weiter Öl ins Feuer gießen oder ob wir das so ein bisschen runterkochen. Und da haben wir auch gesehen in der Vergangenheit, dass Medien auch zum Populismus beigetragen haben in unserem Land. Und da würde ich mir wünschen, dass wir alle ein bisschen zurückgehen und dass jeder doch in diesem Land leben darf und lieben sollte, wen er mag. Und von daher, wir waren schon mal weiter und ich würde mir wünschen, wir kommen da wieder hin.
Gelten dahingehend denn im Sportmarketing andere Regeln als in der klassischen Unternehmenskommunikation?
Das Umfeld ist sensibler. Also es ist immer, alles ist öffentlich, was sie machen im Sport in der Regel. Selbst wenn sie nur eine Kampagne für einen Kreisligisten machen, dann wird die Lokalzeitung darüber berichten und die anderen Vereine sich darüber aussetzen. Also das heißt, alles ist öffentlich. Da muss ich sagen, irgendwie haben Politik und Sport eine hohe Schnittmenge. Das ist für klassische Unternehmen oder so, dort ist halt nicht alles Öffentlichkeit. Wenn dort ein Abteilungsleiter geht oder so, ist es nicht öffentlich. Wenn bei der Nationalmannschaft einer aus dem Kader geschmissen wird, ist es öffentlich. Und daran sieht man an dem Beispiel, glaube ich, schon, dass es etwas ganz anderes ist. In der öffentlichen Debatte sind natürlich auch manchmal Unternehmen, aber dann eher, weil sie einen Shitstorm erleiden. Shell, Brent, Spa oder die Bahn, die mal vielleicht wieder verspätet ist oder doch schneller gekommen ist. Aber normal klassische Unternehmen eher weniger.
Was können denn Marken aber trotzdem vom Sport lernen, wenn es gerade um Themen wie Identifikation und Community geht?
Es gibt ja diesen Marketing-Spruch, ne? Wir wollen Kunden zu Fans machen. So, im Sport sind meist schon die Fans, wobei auch viele Sportvereine genau vor dieser Herausforderung stehen, nämlich einmal Käufer zu Wiederholungskäufern zu machen. Das betrifft natürlich Marken genauso. Also wie kann ich über Loyalisierungsmarketing, über Begeisterungsmarketing, wie kann ich Menschen häufiger davon, ich hatte das Coca-Cola-Beispiel vorhin genannt, ne? Dass man doch irgendwie dieses Vertrauen in die Marke hat oder diese Zufriedenheit auch aus der Vergangenheit, dass man wieder sagt, ich nehme das nächste Mal, greife wieder zu einer Coca-Cola und greife nicht zu einem Alternativprodukt oder zu einer Fritz-Cola oder dergleichen. Deswegen die Ausgangsvoraussetzungen sind von der Kommunikationsstrategie und von den Formaten und vom Doing ähnlich, aber die Umsetzung ist natürlich eine ganz andere, weil das eine immer in der Öffentlichkeit stattfindet, das andere nur, wenn man es aktiv pusht oder wenn man es Shitstorm macht.
Lass uns nochmal zusammen ein bisschen die Glaskugel rausholen und einen Blick in die Zukunft richten. Welche Entwicklungen werden denn das Sportmarketing in den nächsten Jahren am stärksten verändern und beeinflussen?
Na, wir hatten angesprochen die Fragmentierung von Aufmerksamkeit. Ne? Es gibt nicht mehr den großen Kanal, über den man alle erreicht, sondern Marken müssen präzise, schnelle, kulturell intelligenter werden. Zweitens die Macht einzelner Athleten und Athletinnen. Also wir sehen, dass globale Brands wie Ronaldo und Messi einfach signifikant mehr Reichweiten haben als die Vereine, zu denen sie gehen. Also ne, ich damals die Schilderung nach dem Motto, Ronaldo hat Juventus Turin praktisch die Followerzahlen multiplizieren lassen und die Trikotverkäufe praktisch ein Salär wieder eingezogen. Also die Macht einzelner Athleten. Wir haben es auch im Lego-Beispiel gesehen. Und drittens die Erwartungen an Echtheit. Also Fans erkennen schon schnell, ist es eine Inszenierung oder ist es nur, will mir jemand nur was verkaufen? Dann soll das bitte auch klar sagen, er will nur etwas verkaufen. Oder aber ist es irgendwie, will man mich einladen? Und ich glaube, das sind so die großen Trends, neben natürlich Gamification, neben Community Management und all diesen Themen, die man aber natürlich irgendwie fast eigentlich in jeder Branche mittlerweile hat.
Auch wir kommen hier nicht um das Thema KI drumherum. Ich spreche tatsächlich, habe ich das Thema mit allen meinen Gästen und auch beim Sportmarketing spielt es vermutlich eine Rolle. Kannst du kurz erzählen, welche?
Na, generell das Thema Datenmessung, ne, ist im Sport, ne, wir sind ja da lernen wir auch aus dem amerikanischen Sektor praktisch, ist so, alles wird statistisch gemessen. Ein Chip ist im Ball, man misst irgendwie Leon Goretzka daran, wie viel Pässe hat er gespielt, also in real time auf Kicker, ne? Nicht nur wie viele Minuten er auf dem Platz war, sondern wie viele Pässe, wie viele Zweikämpfe erfolgreich. Also das sind all die statistischen Daten, die man ja eh schon erhoben hat und die natürlich durch KI jetzt zur Perfektion getrieben wird. Das heißt, auch da schaut man natürlich irgendwie, Schalke 04 hat jetzt das eigene Scouting-Tool, Stats Libuda haben sie es genannt, nach Stan Libuda damals, wo sie genau auch über Daten und KI praktisch gucken, wer sind die ideale, wer ist der ideale Transfer auf Position X oder Y. Auch dort wird KI genutzt. Wir hatten vorhin das Lego-Beispiel, wo die ganze Welt sich selbst in diese Sports integriert. Das ist KI pur. Das heißt, dort ist es aber ein Entertainment-Faktor. Deswegen, KI kann Varianten bauen, aber ist natürlich auch so, die echte Emotion kann nichts ersetzen. Das ist die große Chance von Live-Events. Aber man kann sie natürlich durch KI verlängern, man kann sie multiplizieren und das wird natürlich auch in der Content-Produktion und so weiter gemacht.
Du hast schon den großen Einfluss angesprochen, den einzelne Top-AthletInnen haben. Also immer wieder und seit vielen Jahren fallen die Namen Messi und Ronaldo. Wie verändert sich denn die Rolle der SportlerInnen im Vergleich zu InfluencerInnen?
Na, Athletinnen und Athleten haben was, was Influencer eigentlich nicht haben, nämlich echte Leistung unter öffentlichem Druck. Also bei Influencern sind es meist gestellte Videos, ne, zeitversetzt. Hier ist es echte Leistung unter öffentlichem Druck in real time und im Schaufenster der Welt. So, das ist schon mal ein brutaler Unterschied. Das macht es aber natürlich sehr stark, sehr begehrlich, wenn ein Athlet zu Höchstleistungen auch redet. Wir hatten gerade Messi und Ronaldo gesprochen, das ist deren letzte Fußballweltmeisterschaft. Wenn nicht was ganz Außergewöhnliches passiert und wir nächstes Jahr eine WM spielen sollen, das heißt, aber auch dort kommen ja neue Charaktere. Ne? Lamine Yamal, Mbappé sind auch schon längst etabliert auf dem globalen Verband. Man muss, glaube ich, lernen, nicht jeder Athlet ist automatisch so eine starke Influencer-Marke. Das liegt auch daran, wie möchte das der Spieler individuell. Es ist sein Hoheitsgebiet, nämlich seine Kanäle oder nicht. Und ich glaube, die Zukunft liegt daran, dass man nicht nur plumpe Testimonials hat, sondern dass man Geschichten kreiert. So, und da werden sich die stärksten, glaubwürdigsten, unterhaltsamsten Geschichten durchsetzen.
Wenn jetzt aber einzelne Personen so einen großen Einfluss haben, was passiert mit den klassischen Sponsoring-Modellen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben? Haben die weiterhin Bestand oder faden die so aus?
Ne, die haben weiterhin Bestand, weil natürlich, wir hatten es gerade bei den Athleten, die finden halt im öffentlichen Raum statt und sie tragen ja dann möglicherweise, wenn ich jetzt Hauptsponsor von FC Barcelona bin, dann habe ich Spotify auf der Brust. So, das heißt, wenn beispielsweise jetzt Lamine Yamal für den FC Barcelona aufläuft, dann ist sehr viel seines Contents möglicherweise auch im Trikot des FC Barcelona, wenn es nicht gerade für die Nationalmannschaft ist. Das heißt, ich profitiere da dann auch vom Longtail der Athleten. Das wissen die natürlich mittlerweile auch, deswegen geht es um individuelle Vermarktungsrechte, die in die Verträge integriert werden und dergleichen. Und ja, davon profitieren am Ende des Tages die Athletinnen und Athleten. Es gibt eine Konzentration auf wenige Big Brands globaler Natur. Und ich mache mir eher Sorgen, was ist mit dem Zweitligaspieler? Ne? Was ist mit dem Basketballathlet in der BBL? Also wie können die bei dieser Konzentration dennoch eine akzeptable und gute Rolle spielen? Oder auch olympische Athleten, ne? Paralympische Athleten, die auf jeden Sponsoring-Euro angewiesen sind. Und wenn es da eine Konzentration großer Marken auf wenige gibt, würde ich mir wünschen, dass mehr Marken auch aus dem Mittelstand und Co. das als Chance sehen, nämlich ihre Rechte genau mit diesen Alternativen zu besetzen.
Ja, vielleicht doch mal andere Sportarten auszuprobieren als Fußball.
Ja, machen ja viele so, aber ich glaube auch, das Einstiegsticket im Fußball ist natürlich teurer als in anderen Sportarten. Aber auch der Breitensport zum Beispiel, auch der Amateurfußball auf lokaler Ebene und so weiter, sind eigentlich wunderbare Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und die beispielsweise vom Miniaturwunderland, die Braunbrüder haben irgendwie ihren Fußballverein hier vor den Toren Hamburgs, dann hatten jetzt ein Video auf Social gemacht, wo sie Jugendspieler für die D-Jugend, glaube ich, gesucht haben. Und das ist millionenfach verbreitet worden, weil es einfach unfassbar liebevoll kreativ übersetzt worden ist.
Du hast ja einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz, speziell aus der Welt des Sports. Wenn du heute Kommunikationsverantwortlicher eines großen Unternehmens jenseits der Sportwelt wärst, worauf würdest du den Fokus legen?
Für mich wären drei Fragen, glaube ich, relevant. Nämlich erstens, wofür stehen wir wirklich? Für wen sind wir wirklich relevant? Und was trauen wir uns zu sagen, was andere nicht sagen? So, und aus diesen drei Fragen würde ich eine Kommunikation entwickeln, die eine klare Handschrift trägt, die nicht austauschbar ist, sondern die tatsächlich auch nicht nur prozessual getrieben wird, nicht nur über Penetration gewirkt, sondern immer auch das Thema kostenlose PR-Verzinsung mitdenkt. Also ist es wert, dass man sich über mich am Stammtisch abends unterhält? Also wie komme ich in diese Diskussion rein? Wie komme ich außerhalb dieser Werbebubble in so ein Mediaumfeld rein? Und ich glaube, dass man Marken wieder viel, viel mehr führen muss, auch sprachlich, auch digital. Und das wäre wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen.
Welche Fähigkeiten sollten denn Kommunikationsprofis deiner Meinung nach heutzutage unbedingt mitbringen?
Also im Zeitalter von KI würde ich sagen Urteilsfähigkeit. Das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Das hat sehr viel mit Lernkurven zu tun. Und das Urteilsfähigkeit zum einen. Und sie sollten von ihrem CEO Freiheit bekommen. Auch so ein bisschen Trial and Error, also moderne Startup möglicherweise funktionieren ein, zwei Dinge nicht, dann funktioniert das dritte aber umso besser. Also ich glaube, diese Marketing braucht auch ein bisschen Raum zum Experimentieren.
Abschließende Frage noch. Und zwar würde ich gerne jetzt zum Abschluss nochmal zurückkommen zum Thema Sport. Welche Kampagne hättest du denn gerne selbst gemacht?
Zuletzt hätte ich gerne die Kampagne gemacht, die ist jetzt schon ein paar Jahre älter, von Pepsi, mit Pep Guardiola. Und wie ein kleiner Junge hinter ihm herläuft und sagt Pep, Pep, Pep. Und dann dreht er sich um und sagt einfach nur Sie und hat die Pepsi in der Hand. Fand ich so unfassbar schön einfach wie grandios.
Ja, die einfachsten Dinge sind häufig die schönsten, oder?
Absolut.
Lieber Raphael, ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf eine kleine Reise in die Welt des Sports. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Weltmeisterschaft. Drück schön die Daumen, viel Spaß im Stadion.
Vielen, vielen Dank und euch auch.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Danke. Tschüss.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.